Ja, schönen guten Morgen von dieser Stelle noch einmal. Und wir sind ja in unserer Predigtreihe im 1. Petrus und heute ist wieder ein Abschnitt des 2. Kapitels dieses Briefes dran. Und ich habe da ein Wort irgendwie gewählt, das zumindest für den Großteil dieses Abschnitts passt, nämlich Ordnung. Ja. Ich weiß nicht, was könnt ihr mit Ordnung anfangen? Fällt euch da was dazu ein?
Übersicht.
Habt ihr da eher ein gutes Gefühl oder weniger gutes?
Hat so eine Ordnung? Kommt leider nicht von allein.
Kommt nicht von allein, ja.
Sieht jeder anders.
Ja. Ja, wenn etwas in geordneten Bahnen verläuft, dann ist es normalerweise gut. Ja. Auch Routine, ja, kann gut sein. Wenn man die Ordnung übertreibt, ne, dann wird es zur Pedanterie. Ja. Und es gibt jede Menge lustige oder halblustige Sprüche zum Thema Ordnung. Aber es geht nicht ganz so um diese Ordnung, die man halt im Büro und am Schreibtisch oder in der Werkstatt oder in der Küche hat, sondern ein bisschen größere Einheiten. Aber trotzdem, eine Ordnung, ja, im Rahmen einer gewissen Ordnung lebt sich ganz einfach leichter, oder? Ist das nicht so eine allgemeine Erfahrung, die man so im Laufe der Jahre gemacht hat? Ich schon, ja. Also, wenn es nicht übertrieben wird, die Ordnung, ja, dann lebt sich's leichter. Und ein bisschen in diese Richtung geht es auch heute. Und ja, ein erster Abschnitt, ja, geht hier mal auf eine ganz große Ordnung ein. Ihr seht ja, ein deutscher Bundespräsident, mittlerweile verstorben, der hat Heinemann geheißen, ja, die Älteren haben das vielleicht nur irgendwo im Kopf von früher, ja, und der hat gesagt, ja, der Staat ist eine Notordnung gegen das Chaos. Und das trifft es gar nicht so schlecht, was der Petrus da hier schreibt. Ordnung, und das andere, das Gegenstück, der Gegenspieler ist das Chaos. Das will man ja normalerweise auch nicht. Und hier heißt es von Vers 13 bis Vers 17 im 2. Kapitel, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als dem Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. In dieser Übersetzung seht ihr, es beginnt mit ordnet euch unter. Und deswegen habe ich den Begriff Ordnung da als Art Überschrift genommen, weil es ganz gut trifft. Andere Übersetzungen verwenden auch da nicht. Andere Begriffe, es ist halt nicht immer alles so 100% eindeutig, wenn man aus einer anderen Sprache und einem anderen Kulturkreis übersetzt. Andere nehmen unterwerfen oder untertan sein. Aber ich denke, Ordnung trifft es ganz gut, wenn es heißt, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter oder in anderen Übersetzungen, die vielleicht ein bisschen moderner gingen, heißt, dass man sich den staatlichen Einrichtungen, den staatlichen Einrichtungen hier unterordnen soll. Und Petrus erinnert uns hier, wie auch Paulus an anderer Stelle zum Beispiel, dass eine staatliche Ordnung sinnvoll und wichtig ist, ja, dass sie eigentlich von Gott kommt und von Gott gut geheißen wird, dass es eine staatliche Ordnung gibt. Es ist zwar eine menschliche Ordnung, ja, aber trotzdem eine sehr, sehr sinnvolle. Wenn staatliche Einrichtungen nicht respektiert werden, ja, von den Einwohnern eines Landes, dann hat das üble Folgen. Ja, das kann zu Gesetzlosigkeit führen, ja, zu Chaos, ja, gar Terror, wenn jetzt dort die Leute die staatlichen Ordnungen nicht bereit sind einzuhalten. Ja, diese ja, eher unguten Auswüchse, wenn sie also die Ordnung nicht eingehalten wird, das zeigt ganz einfach, dass es sich um menschliche, dass es Menschen sind, die handeln. Die handeln halt nicht immer so, wie es gut und richtig ist. Eine wichtige Aufgabe aber, das wird hier schon erwähnt, das Böse bestrafen und jene auszeichnen, die Gutes tun. Das ist eine wichtige Aufgabe des Staates. Also eine Art Rechtsordnung, die das Leben erleichtert. Wir haben auch eine Rechtsordnung oder eine Straßenverkehrsordnung. Ja. Manche ärgern sich, weil sie schon wieder blitzt worden sind. Oder und manche sagen, ja, das stehen ja nur da und wollen kassieren. Ja. Aber eigentlich ist es nicht so. Ja. Das dient uns. Ja. Wenn nämlich diese Ordnung eingehalten wird, dann können wir mit gutem Gefühl über den Zebrastreifen gehen. Das gehört ja auch dazu, oder? Wenn aber die Autofahrer da sich nicht pfeifen, na ja, dann ist das auch eine Gefahr für andere. Oder wenn die Leute dann mit 120 durch die Ortschaft fahren. Ist ja auch eine Gefahr. Und die Ordnung, die bringt aber auch was Gutes und was Sicheres, wenn sie eingehalten wird. Andererseits, das haben wir jetzt in dem Bericht über Eritrea gehört, ja, wenn der Staat diese Aufgabe nicht mehr erfüllt, das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen, dann hat er seine Aufgabe nicht eingehalten. Ja. Und ich glaube, dann gilt auch dieses Gebot, sich in jeder Hinsicht einzuordnen, gar nicht mehr so stark. Ja. Das sind ja menschliche Einrichtungen und dann halt mit allzu menschlichen Auswüchsen. Und wir sehen das ja in solchen Ländern. Wenn der Staat diese Aufgabe nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann, aus verschiedensten Gründen, auch wenn wir jetzt auf die verfolgten Christen schauen, dann sehen wir auch, was passiert in Mexiko oder in Kolumbien, weil der Staat sozusagen nicht mehr der Herr ist, sondern da gibt es noch andere Gruppen, die selber ja, entweder organisiertes Verbrechen unterstützen oder von daher eigene Rechtsordnungen haben oder islamistische Milizen, die da in Afrika herumziehen und wüten. Und der Staat ist nicht mehr in der Lage, das irgendwie zu beherrschen. Unvorstellbar, nicht? Weil bei uns irgendwo da in irgendeinem Bundesland eigene Truppen aufstellt und irgendwas da gegen die Regierung macht. Ne? Aber das ist halt das Problem, das sich dann ergibt, wenn sich der Staat von seiner eigentlichen Aufgabe, nämlich die Menschen zu schützen und eine Ordnung herzustellen, die die Menschen schützt, dann, wenn diese Aufgabe nicht erfüllt wird. Also es geht nicht um eine bedingungslose Unterwerfung, sondern ein sich einfügen im Rahmen einer Grenze. Das heißt, wenn der Staat die Aufgabe nicht erfüllt, die ihm zugedacht ist, dann hat man auch nicht die Pflicht, sich dem in jedem Fall zu unterwerfen. Der Petrus, der das geschrieben hat, hat selber einmal vor dem jüdischen hohen Behörden gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, es gibt sicher Situationen, wo eine Art Widerstand angesagt ist. Ja, was haben wir hier noch? Er weist allen Ehre. Eine starke Aussage, ja. Allen. Ja. Da ist eigentlich niemand ausgenommen. erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Das erinnert uns wieder daran, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat und den gleichen Wert. Ehrt den König, auch den Regierenden gebührt Respekt. Wenn wir mal kurz überlegen, was manche Politiker für einen Tagesablauf haben, dann muss man schon sagen, Respekt, ja, die haben nicht viel Freizeit. Die sind von früh bis spät unterwegs und unter Beobachtung und nur allzu leicht, dann ist man bereit zu schimpfen über diese Menschen. Aber ehrt den König, nicht? Auch den Regierenden gebührt Respekt, Ehre und Achtung, wenn sie es wert sind, muss man schon auch wieder sagen. Ja? Es kommt schon auch darauf an, was die machen. Wenn sie aber ihrer grundsätzlichen Aufgabe, den Menschen zu dienen, nachkommen, gibt es keinen Grund, ihnen nicht Respekt entgegenzubringen. Also, was Petrus so mehr oder weniger hier auch sagt, dass man versuchen soll, eine grundsätzlich positive Einstellung zu suchen. Nicht eine grundsätzlich negative, ja, alles schlecht, sondern mal grundsätzlich von einer anderen Seite anzufangen. So wie es immer, wenn man die Führerscheinprüfung gemacht hat, vielleicht erinnert ihr euch, da hat man was gelernt, das heißt Vertrauensgrundsatz. Wisst ihr das noch? Das heißt, da hat man grundsätzlich darauf vertraut, dass der andere es versucht, richtig zu machen. Dass es nicht immer funktioniert, ist eine andere Geschichte. Aber das macht das Leben, glaube ich, leichter. Und das ist auch eine Richtung, die Petrus hier in gewisser Weise vorschlägt im Denken. Unter dem, sozusagen in der Einschränkung, dass die Regierung oder die Regierenden nie fordern dürfen, das, was allein Gott gebührt. Also Ehre, Achtung, Respekt, okay, mehr nicht. Ja. Und damals ist es, ja, da sind die Kaiser sozusagen als Gottkaiser und göttliche Wesen auch dargestellt worden. Also darum, da ist schon eine Grenze, die hier einzuziehen ist. Ja, wir schauen ein Stückchen weiter im Text. Ich habe hier überschrieben, Ordnung im Berufsleben. Und zwar, weil es hier folgendermaßen heißt. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten sondern und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Haussklaven, Sklaven, Sklaverei, das ist uns heute, zumindest in unseren Breiten, völlig fremd, obwohl es das angeblich immer noch gibt, in manchen Orten. Ja, aber man muss sich ja ein bisschen schnell in die Zeit zurückversetzen damals. Im Römischen Reich sagt man heute, dass bis zu 50% der Bevölkerung, also manchmal bis zur Hälfte der Leute, waren Sklaven, waren versklavt. Und auf heutige Verhältnisse umgelegt, kann man die Beziehung der Herren zu den Sklaven heute ein bisschen vergleichen mit sozusagen angestellte Arbeiter und deren vorgesetzte Unternehmer. Also ein bisschen kann man das auf die Arbeitswelt umlegen, die es gibt, weil es war ja auch damals so, dass die Sklaven den Hauptanteil der Arbeit verrichtet haben. Also was Leibeigenschaft, was ja der Sklaverei noch sehr ähnlich war, gibt es ja heute nicht mehr, aber nach wie vor gibt es Arbeitsverhältnisse. Und jeder weiß, ja, dass es im Beruf so etwas gibt wie Weisungsgebundenheit. Das ist ganz einfach eine Grundlage jedes Arbeitsverhältnisses. Da ist einer da, der sagt, was ich zu machen habe. Und ich muss das machen, weil sonst kann es vorbei sein mit dem Job. So ist es. Und wir nehmen das ganz einfach hin. Das ist ja auch wieder so eine gewisse Ordnung. Und Petrus meint wieder, ja, fügt euch in diese Ordnung ein. Ja, auch wenn es mit dem Chef ein bisschen komisch ist manchmal und ein bisschen schwierig. Ja, das heißt, ordnet euch den Herrn unter. Nicht nur den Guten, sondern auch den Verkehrten oder den Wunderlichen oder wie sonst da übersetzt wird. Ja. Und wer ja, das Berufsleben irgendwo einmal durchgemacht hat, manche von uns sind ja da schon drüber hinaus, der weiß, wovon ich da spreche. Es ist also nicht immer so, dass die Chefs so angenehm sind oder die Chefinnen. Ja, aber den Schwierigen, ja, wie ist es? Ja? Offensichtliches Unrecht, wenn das passiert. Und da muss man sich jetzt den Unterschied zu einem Arbeitsverhältnis in heutiger Zeit schon ein bisschen herausarbeiten. Für die Sklaven gab es keinen Ausweg. Es gab keinen Ausweg. Die waren rechtlos. Es gab keine Möglichkeit, aus der Versklavung auszukommen. Ja, vielleicht durch Flucht, aber das war auch nicht. Weil dann wohin? Ja, wohin? Heute bei uns üblichen Verhältnissen kann man da schon was machen. Ne? Man kann ganz einfach gehen. Ja, das ist der Unterschied. Da haben wir es schon leichter, weil wir vielleicht eine bessere Rechtsordnung haben als damals. Gut, aber was machen jetzt diese Menschen? Ja, was die zu Unrecht oft irgendwie bestraft werden, zu Unrecht, was erleben müssen, leiden müssen. Ja, das ist eine Geschichte, die schon sehr schwierig, muss ich sagen, zu verstehen ist. Ja. Dass da der Apostel von Gnade spricht. Ja. Ist das Leiden Gnade? Ich glaube nicht. Weil grundsätzlich will ja Gott das Gute. Ja. Und Leiden ist nicht das Gute. Was ist aber die Gnade, von der da die Rede ist? Ich denke, es ist das Ausharren, dass man es schafft, ja, durchzuhalten in solchen Situationen. Das ist die Gnade. Ja. Ihr seht ja da, wenn ihr den Text seht, das Ausharren steht da. Das Ausharren, das ist das, was man sowieso im Leben braucht. Das Durchhalten. Manchmal gibt es nichts anderes als Durchhalten. Manchmal gibt es einen Ausweg. Ja. Aber es gibt Situationen, da hilft nur Durchhalten. Ausdauer lernen, ja, und mit Gottes Hilfe ertragen. Das ist Gnade. Ja, ja wie? Damals, die haben keine andere Möglichkeit gehabt, die Sklaven. Das muss man schon sehen. Und da haben es wir schon leichter in mancher Hinsicht. Weil wir in unserem Land, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann können wir den Job wechseln. Die konnten das nicht. Denen blieb nur die Möglichkeit, durchzuhalten, auszuharren, mit Gottes Hilfe das zu schaffen. Aber wie konnten die das schaffen? Wie war das möglich? Ja, sie hatten Jesus. Jesus war der Mittelpunkt ihres Glaubens und auch unseres Glaubens. Und da haben sie erlebt, es gibt eine neue Existenz mit Jesus. Und so wird uns auch hier im zweiten Kapitel in den letzten Versen des Kapitels Jesus als unser Vorbild dargestellt. Denn es heißt hier, hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zum Hirten und Aufseher eurer Seelen. Hierzu seid ihr berufen. Ja, wozu? Wieder könnte man, was da so ums Leiden geht, könnte man meinen, ja, sind wir zum Leiden berufen? Aber wenn man das anschaut, seid ihr, ihr seid dazu berufen, dass ihr seinen Fußspuren folgt. Also wir sind berufen, Jesus nachzufolgen. Und er hat uns ein Beispiel hinterlassen. Das Wort, das hier als Beispiel übersetzt wird, das ist etwas wie eine Vorlage, könnte man es auch übersetzen. Und da muss man kurz ein bisschen in die Antike schauen. Das ist das gleiche Wort wird für eine Abschreibvorlage. Und das war in der antiken Pädagogik, ja, ganz einfach eine Lehr- und Lernmethode, dass man dem Schüler da ein Blattl vorgegeben hat. Und der hat jetzt genauestens die Schriftzeichen, die da stehen, abschreiben müssen. Und so ähnlich ist es auch hier gedacht, dass wir uns genau unseren Herrn Jesus anschauen, was er gemacht hat und genau in der Nachfolge darauf achten, was wir da nachahmen und nachmachen könnten. Mit Konzentration und Genauigkeit seinen Fußspuren folgen. Was uns dieser Abschnitt noch zeigt, ist ein großer Kontrast zu den, von den Herren in der Welt und den Herrn Jesus. In der Welt lässt der Herr seine Knechte leiden. Die Kriegsherren sitzen in den Bunkern an der Front, kämpfen die einfachen Soldaten. Wie anders ist das bei Jesus? Da ist es der Herr, der für seine Knechte leidet. Das ist Paradox eigentlich. Ja. Und das genau das, was die Sklaven, die da vorher angesprochen waren, in dieser Welt gar nicht die Chance haben zu erfahren, nämlich Gerechtigkeit, ja, das wird jetzt durch Jesus in einer viel umfassenden Form gerecht vor Gott, also möglich. Gerechtigkeit vor Gott. Und wieder, was fast paradox klingt, dass durch seine Striemen, ja, werdet ihr geheilt. Ja. Jesus werden Wunden zugefügt, das dient uns zur Heilung. Und wir wissen, das ist dieses Paradoxe der Stellvertretung, dass Jesus ganz einfach für uns das, was uns gebührt, diese Strafe übernommen hat. Seine Wunden heilen auch die ungerecht behandelten Sklaven, die misshandelten Menschen, ja, wenn sie in Eritrea im Gefängnis sitzen, ja, im Container oder sonst wo. Ja. Die Wunden Jesu heilen auch ihre Seelen. Und man kann natürlich sagen, das ist ein harter Trost. Ein harter Trost. Ja, ist es auch. Ja. Ja. Aber trotzdem, diese Sklaven und diese Christen, die heute manchmal noch verfolgt werden, sie sind umgekehrt zu Jesus. Wie es hier heißt, zum Hirten und Bischof, Aufseher, Beschützer ihrer Seelen. Und das ist doch was Befreiendes letztendlich und was Schönes. Wir haben den Sonntag der verfolgten Kirche heute und wir haben das schon gesehen von Eritrea und wir sehen vielleicht noch was oder hören was von Indien, dass für uns kaum vorstellbar ist, was da passiert an manchen Orten in der Welt. Und wie gehen wir jetzt als Christen mit dem Ganzen um? Und da möchte ich noch einen Gedanken beisteuern. Ja. Nämlich, Jesus braucht keine Verteidigung. Gewaltsame Verteidigung möchte ich eigentlich hinzufügen. Jesus braucht keine Verteidigung. Wenn wir daran denken, wie Jesus im Garten Gethsemane verhaftet worden ist, ich glaube, ihr alle kennt die Szene, ja, wo ein Jünger was macht? Er zieht das Schwert. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Legende sagt, dass das wer war? Der Petrus, ja, der den Brief schreibt, übrigens. Ja. Und was sagt Jesus? Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Gewalt erzeugt Gegengewalt, sagt man heute. Also Gewalttätigkeit ist eigentlich für das Reich Gottes keine Option, würde ich einmal so sagen. Auch heute will Jesus nicht, dass man ihn mit der Waffe verteidigt. Und deshalb gehen verfolgte Christen einen anderen Weg. Ja, und der Weg ist nicht einfach oft. Ja, der führt zur Ausgrenzung, zur Gefangenschaft, manchmal sogar zum Tod. Und ja, wir haben schon für die Geschwister in Eritrea gebetet. Wir werden es auch noch für Indien tun, nehme ich an. Ja, aber das ist unser kleiner Beitrag für die Geschwister, die da in Verfolgung leben oder leben müssen manchmal. Man kann auch ein bisschen mehr tun. Es gibt Organisationen, so wie Open Doors, die da auch unterstützend arbeiten in aller Welt. Und diese Organisationen kann man unterstützen. Ja, ich komme langsam zum Schluss. Ja. 1. Petrus 2 von den Versen 13 bis 25. Können wir da was mitnehmen heute? Wenn es geheißen hat, wir sollen sich in staatliche Ordnungen einfügen, ja, mitgrenzen. Wenn der Staat seine Aufgaben nicht mehr erfüllt, dann finde ich, ist man auch mehr und mehr entbunden von dieser Pflicht, sich zu unterwerfen und einzufügen. Das nächste sind zwischenmenschliche Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse. Mit Ausdauer, mit Geduld manchmal ertragen, wobei es wir in unserer Welt leichter haben, weil wir so eine Arbeitsverhältnisse beenden können. Die Sklaven damals, die konnten es nicht, sie mussten ertragen. Aber durch Gnade Gottes war es ihnen leichter, auszuharren und durchzuhalten. Was haben wir heute noch gesehen? Ja? Menschen in Verantwortung, wie immer man sie nennt, König, Kaiser, Kanzler, Präsident oder sonst wie, denen gebührt Respekt für ihre Arbeit. Ja, dann, was natürlich fast in jeder Predigt vorkommen kann und vielleicht auch soll, Jesus, unser Vorbild. Jesus, unser Vorbild, unser großes Beispiel. Nicht wie es in der Welt ist, sondern bei ihm ist es anders. Er ist der Herr, der für seine Knechte, für seine Leute leidet und nicht umgekehrt. Und dieser Herr braucht keine Verteidigung mit Gewalt, sondern er hat andere Mittel. Ja, in diesem Sinne, seid gesegnet und wir fahren fort an diesem Sonntag mit dem Programm.